Liebe Zuhörer unseres Radios, die Kirche feiert heute den Festtag von zwei Aposteln, Simon Kananäus und Judas Thaddäus. Papst Benedikt hat am 11. Oktober 2006 in seiner Ansprache bei der Generalaudienz diese beiden Apostel vorgestellt. Ich gebe Ihnen seine Gedanken weiter. Judas Thaddäus dürfte vielen von Ihnen ein Begriff sein. Man wendet sich an ihn in aussichtslosen Situationen, wenn man gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, ist er ein großer Patron und Fürsprecher. Deshalb werde ich nach dieser Vorstellung dieser beiden Apostel ein Gebet zum heiligen Judas Thaddäus vorbeten und dann auch nach der Musikpause noch eines. Beide sind beim Hörerservice hinterlegt. Papst Benedikt, wir widmen unsere Betrachtung zwei Aposteln aus der Reihe der 12, Simon Kananäus und Judas Thaddäus, nicht zu verwechseln mit Judas Iskariot. Wir betrachten sie nicht nur deswegen gemeinsam, weil sie in den Listen der 12 immer nebeneinander angeführt werden, sondern auch, weil es nur wenige Nachrichten über sie gibt, abgesehen davon, dass der Kanon der neutestamentlichen Schriften einen Brief enthält, der Judas Thaddäus zugeschrieben wird. Manche Bibelwissenschaftler bezweifeln das, aber der Papst gibt so weiter. Simon erhält einen Beinamen, der in den vier Listen variiert. Während Matthäus und Markus ihn als Kananäus bezeichnen, heißt er bei Lukas der Zelot. Tatsächlich entsprechen sich die beiden Bezeichnungen, dass sie dasselbe bedeuten. Das hebräische Wort Kana bedeutet nämlich eifersüchtig, leidenschaftlich sein. Es wird sowohl auf Gott hin angewandt, da er eifersüchtig über sein auserwähltes Volk wacht, Exodus 20,5, als auch von Menschen, die vor Eifer brennen und mit voller Hingabe dem einzigen Gott dienen, wie Elia. Auch wenn dieser nicht wirklich der nationalistischen Bewegung der Zeloten angehörte, das ist ein Beiname bei Lukas, ist es also gut möglich, dass ihm zumindest ein glühender Eifer für die jüdische Identität und damit für Gott, für sein Volk und für sein göttliches Gesetz auszeichnete. Wenn das zutrifft, steht Simon im diametralen Gegensatz zu Matthäus, der als Zöllner einer Tätigkeit nachgegangen war, die als ganz und gar unrein angesehen wurde. Ein offenkundiges Zeichen dafür, dass Jesus seine Jünger und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten sozialen und religiösen Schichten beruft, ohne jemanden von vornherein auszuschließen. Die Zöllner haben ja einen Zollpacht bekommen von den Römern, ein Zollrecht. Sie durften also Geld erheben und das mussten sie dann den Römern abliefern. Meistens haben sie mehr genommen als ihnen zustand. Das heißt, sie haben mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet und waren deshalb verhasst im Volk. Nicht nur, weil sie Steuern eingetrieben haben, sondern weil sie oft mehr verlangten als ihnen zustand. Deshalb sagte auch Johannes der Täufer, als Zöllner zu ihm zur Taufe hinauskommen, verlangt nicht mehr, als euch zusteht. Und es ist nun wirklich ein interessantes Detail zu beobachten, dass diese so unterschiedlichen Männer, die Zeloten haben mit Waffengewalt für die Befreiung Palästinas von der Römerherrschaft gekämpft und Matthäus, der mit ihnen zusammenarbeitet, in der Nachfolge des Herrn sind. Gekloppt haben werden sie sich wahrscheinlich nicht, aber intellektuell sicher ausgetauscht haben und unterschiedlicher Meinung gewesen sein. Der Papst schreibt, das Schöne daran ist, dass in der Gruppe seiner Jünger alle Seite an Seite lebten, trotz ihrer Verschiedenheit und der Überwindung der vorstellbaren Schwierigkeiten. Der Grund des Zusammenhalts war nämlich Jesus selbst, in dem sich alle vereint fanden. Das ist eine deutliche Lehre für uns, die wir oft dazu neigen, die Unterschiede und vielleicht auch die Gegensätze hervorzuheben. Dabei vergessen wir, dass uns in Jesus Christus die Kraft gegeben ist, unsere Konflikte beizulegen. Bedenken wir auch, dass die Gruppe der Zwölf das Vorausbild der Kirche ist, in der Raum sein soll für alle Charismen, Völker, Rassen und menschlichen Eigenheiten, die ihren Zusammenhalt und ihre Einheit in der Gemeinschaft mit Jesus finden. Also, das mal zu dem Zeloten im Kananäus Simon, jetzt zu Thaddäus. Er heißt bei Lukas Judas, der Sohn des Jakobus. Der Beiname Thaddäus ist ungewisser Herkunft und wird entweder als Ableitung vom aramäischen Tada erklärt, was Brust heißt und somit großmütig bedeuten würde, oder als Abkürzung eines griechischen Namens wie Theodoros oder Theodotos. Von ihm ist wenig überliefert. Nur Johannes weist auf eine Frage hin, die dieser Apostel während des letzten Abendmahls an Jesus richtete. Thaddäus sagt zum Herrn: Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Diese Frage war, ergänzt sich für Papst Benedikt, immer wichtig. Er hat ja auch seine Glaubensanfechtungen zu bestehen gehabt und er ist in der Zeit des Dritten Reiches aufgewachsen und hat gesehen, wie das Böse sich in der Welt austoben kann. Und er hat sich immer gefragt, warum das Gute so wenig Durchsetzungskraft hat? Warum darf so etwas geschehen, dass ein einzelner Mann ganz Europa in den Trümmer schlägt, brutale Angriffskriege führt, verbrennte Erde hinterlässt, Menschen in KZs in doppelter Millionenhöhe, also in den KZs in Millionenhöhe umbringen lässt und 50 Millionen als Folge dieses Zweiten Weltkriegs sterben müssen? Warum hat der Herr nicht sich seinen Widersachen in seiner ganzen Herrlichkeit geoffenbart, um zu zeigen, dass der Sieger Gott ist? Warum hat er sich nur seinen Jüngern geoffenbart? Die Antwort Jesu ist geheimnisvoll und tiefgründig. Der Herr sagt, wenn jemand mich liebt, wird er meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Johannes 14, 22 folgende. Der johannäische Christus beantwortet eigentlich die Fragen nie auf einer ersten, oberflächlich betrachteten Ebene. Er begeht eine Themenverfehlung. Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren, nicht der Welt? Er will einfach, dass jetzt das Reich Gottes nach außen in mächtigen Erscheinung tritt. Und Jesus sagt, wer mich liebt, wird mein Wort festhalten. Benedikt interpretiert, legt es so aus, dass will besagen, dass der Auferstandene gesehen und auch mit dem Herzen wahrgenommen werden muss, damit Gott in uns wohnen kann. Der Herr erscheint nicht wie eine Sache, er will in unser Leben eintreten und darum ist seine Offenbarung eine Offenbarung, die ein offenes Herz einschließt und voraussetzt. Nur so sehen wir den Auferstandenen. Ich würde noch etwas ergänzen. Christus bei Johannes wendet es in das Persönliche, in das Existenzielle. Der Vater und wir werden kommen und jemand an meinem Wort festhält, wir werden bei ihm wohnen. Das heißt, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes geschieht durch die Jünger. Wenn wir ihn in der Welt sichtbar machen, wenn erkennbar ist, was wirkliches Christentum bedeutet, in all seinen Facetten, in seiner Bereitschaft zum Dienst, in der Versöhnung, in der Friedensbereitschaft, dann wird Christus in der Welt präsent, dann leuchtet seine Herrlichkeit auf. Also insofern ist die Antwort genau richtig. Denn Gott wird in der Regel kein spektakuläres Wunder in der Welt vollziehen, sondern der Weg geht über den Menschen, über jeden Einzelnen von uns. Wir sind gefordert. Und deshalb wendet der Herr es in seiner Antwort ins Persönliche hinein, die einzig richtige Antwort. Und dann geht er auf den Judasbrief ein. Er spricht von Leuten, die Träume haben. Er brandmarkt die Irrlehrer als wasserlose Wolken, von Winden dahergetrieben, Bäume, die im Herbst keine Frucht bringen, zweimal verdorrt und entwurzelt, wilde Wasserwogen und so weiter. Also ziemlich heftig, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, schreibt der Papst, eine derart polemische Sprache zu benutzen. Dennoch hat sie uns etwas Wichtiges zu sagen. Inmitten aller Versuchungen, die es gibt und inmitten aller Strömungen des modernen Lebens, müssen wir die Identität des Glaubens bewahren. Gewiss muss der Weg der Nachsicht und des Dialogs, den das Zweite Vatikanum glücklicherweise eingeschlagen hat, mit fester Beständigkeit fortgesetzt werden. Aber dieser so notwendige Weg des Dialogs darf nicht die Pflicht vergessen lassen, die unverzichtbaren Grundzüge unseres christlichen Identität immer wieder zu bedenken und mit viel Kraft herauszustellen. Ihr aber, liebe Brüder, so der Brief weiter, gründet euch auf euren hochheiligen Glauben und baut darauf weiter. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, haltet fest an der Liebe Gottes und wartet auf das Erbarmen Jesu Christi, unseres Herrn, der euch das ewige Leben schenkt. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Verse 20 bis 22. Der Brief schließt dann mit den wunderschönen Worten, dem einen Gott aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehler zu bewahren und euch untadelig und voll Freude vor seine Herrlichkeit treten zu lassen, ihm, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, rettet, gebührt die Herrlichkeit, Macht, Hoheit und Gewalt vor aller Zeit, jetzt und für alle Zeiten. Man sieht gut, dass der Verfasser dieser Zeilen in der Fülle seinen Glauben lebt, zu dem große Wirklichkeiten gehören, wie die moralische Integrität und die Freude. Gerade das ist ja schön, dass er das so betont. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes und gründet euren Glauben in der Freude auf den Herrn, heißt es ja. Moralische Integrität, Freude, Vertrauen und schließlich das Lob Gottes. All das scheint auf in diesen letzten Versen des Judasbriefes. Nun ein Gebet zum heiligen Judas Thaddäus. Auf Erden wurdest du durch zwei hohe Vorzüge ausgezeichnet, nämlich durch deine Verwandtschaft mit dem Herrn und durch dein Apostelamt. Nach mühevoller Arbeit im Weinberg des Herrn und dem ruhmreichen Martyrium krönte dich Gott mit ewiger Herrlichkeit. Da der Schatten des Verräters Judas auch auf deinen Namen fiel, schenkte dir der Herr eine weitere Auszeichnung. Du wurdest Patron und Helfer jener, die sich in einer ausweglosen Lebenslage befinden. Heiliger Judas Thaddäus, mit bedrücktem Herzen und mit Sorge komme ich zu dir, da du noch keinen, der auf dich vertraute und zu dir rief, ungehört gelassen hast. So wirst du auch mir helfen. Ich bitte dich von Herzen, tritt vor den Thron der erhabenen Majestät Gottes und lege Fürsprache für mich und meine Anliegen ein. Mein Anliegen, am Singular. Jetzt können Sie überlegen, was Ihnen wichtig ist, was Sie dem Herrn hintragen wollen. Gesundheit, Ende der Pandemie, was auch immer. Erwirke mir vom Geber alles Guten jene Gnaden, die für mich notwendig sind, um heilig und Gott wohlgefällig zu leben und zu sterben. Amen. Noch ein Gebet zum heiligen Judas Thaddäus. Wie gesagt, auch dieses Gebet ist beim Hörerservice hinterlegt. Heiliger Apostel Judas Thaddäus, ich komme zu dir mit meinen Anliegen, weil ich weiß, dass du bereits so vielen Bittenden in schier ausweglosen Problemen deine Hilfe geschenkt hast. Du stehst unserem Herrn und Erlöser besonders nah durch die verwandtschaftlichen Bindungen, die dich unlösbar in seine nächste Umgebung führten. Große Sorgen und Anliegen sind es, die heute mein Herz zutiefst bewegen. Ich bringe sie dir, damit du sie zu den deinigen machst und zu unserem Herrn empfiehlst. Und dann können sie es nennen. Heiliger Apostel Judas Thaddäus, ich weiß, dass viele Menschen in Not deine Fürsprache erfahren durften. Höre auch mein Anliegen. Ich weiß nicht, ob das, was ich erbitte, im Willen des himmlischen Vaters liegt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass dieser bittere Kelch von mir genommen wird. Mit Jesus in Gethsemane will ich hinzufügen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn Gott will, dass ich den bitteren Kelch dennoch trinke, dann schicke mir doch einen Engel des Trostes. Heiliger Apostel Judas Thaddäus, du bist unserem Herrn und Erlöser so nahe, schau auf meine Sorgen und Anliegen. Heiliger Apostel Judas Thaddäus, bitte für uns.